Ich sehe, ihr habt keinen Mantel und auch keine Pergamente dabei. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, was mit euch los ist. Denn immerhin lehrt die Bibel ja, dass wir den Mantel und auch die Pergamente zu Paulus bringen sollen. Und warum macht ihr das nicht? Ich bin ein bibeltreuer Mensch, ich habe Mantel und Pergamente dabei, immer bereit, Paulus die Pergamente und den Mantel zu bringen, falls ich ihn mal sehe. Aber ich wundere mich, warum ihr das nicht macht. Steht das nicht in der Bibel? Steht es nicht in der Bibel? Es heißt, den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Sagt Paulus zu Timotheus. Und ihr sitzt hier einfach so ohne Mantel und auch ohne Pergamente. Das lässt mich natürlich an eurer Bibelgläubigkeit zweifeln, muss ich sagen. Ein bisschen, dass ihr die nicht dabei habt. Aber Spaß beiseite. Warum befolgen wir diese Stellen eigentlich nicht? Wieso nehmen wir diese Stellen nicht auch wahr? Wie kommt es, dass wir manche Stellen direkt auf uns anwenden, direkt befolgen, manche gar nicht und manche auch eher dem Prinzip nach? Das ist ja durchaus eine berechtigte Frage, denn zum Beispiel, sehen wir uns doch mal was an, was Paulus auch an Timotheus schreibt. Paulus schreibt nämlich auch an Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Das ist genauso ein Befehl an Timotheus wie bring den Mantel und die Pergamente mit. Aber diesen Befehl mit dem sei nüchtern in allem, ertrage das Leid und so, diesen Befehl beziehen wir ja normalerweise auf uns. Das ist ja schon seltsam, würde ich sagen. Aber warum tun wir das? Warum gehorchen wir überhaupt dem Buchstaben eines 2000 Jahre alten Buches? Und warum gehorchen wir genau so, wie wir es eben tun? Dass wir das eine tun, das andere lassen. Und ich denke, wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann begeben wir uns natürlich auf einen Pfad, der zu einem Wort hinführt, zu einem Wort, das ganz eng mit der Bibel verknüpft ist, und zwar dem Wort Offenbarung. Und damit meine ich nicht das Buch Offenbarung, das wir in der Bibel finden, sondern ich meine die Offenbarung, das Geschehen, in dem sich Gott uns mitteilt. Dieses Geschehen, diese Offenbarung, die kann vielleicht eine Antwort darauf geben, warum wir diesen Worten auf eine bestimmte Art und Weise Glauben schenken. Offenbarung ist das Schlüsselwort, um uns des Problems anzunehmen oder anzunähern, das die Bibel in unserer Zeit vielleicht mehr denn je umgibt, und zwar die Frage, wie die Bibel eigentlich verstanden werden möchte. In dieser Predigt möchte ich also zuerst mir mal die Offenbarung ansehen, den Offenbarungscharakter der Bibel, und danach möchte ich fragen, ob die Bibel eigentlich ein Regelapparat besitzt. Also etwas wie eine Regelordnung, die uns sagt, wie die Bibel selbst verstanden werden möchte. Oder ob es vielleicht einfach nur unserer Interpretation überlassen ist. Ich glaube, damit gehen wir so einen Schritt zurück, weil normalerweise beschäftigen wir uns ja in Predigten mit dem Wort Gottes als Werkzeug, um etwas Bestimmtes zu erfahren, irgendeine Weisung oder so etwas. Aber ich möchte diesmal das Werkzeug einer Predigt selbst in den Blick nehmen, und zwar die Bibel, so ein bisschen zu fragen, wie will sie eigentlich verstanden werden? Beginnen möchte ich, und das muss ich sagen, etwas trockener und auch vielleicht etwas abstrakter, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, mit dem Begriff Offenbarung. Damit müssen wir anfangen. Davon kommen wir sozusagen und nähern uns dem Bibelthema. Offenbarung ist das Reden Gottes zu uns Menschen erst einmal so. Das Reden Gottes zu uns Menschen. Wir verstehen Gott, mal ganz rein rational gesprochen, rein vom Verstand her gedacht, verstehen wir Gott ja als ein allmächtiges Wesen, nicht wahr? Da würden wir mitgehen. Und als so ein allmächtiges Wesen kann es ja kein Wissen um Gott geben. Also wir können nichts von Gott wissen, wenn Gott sich nicht selbst uns offenbart hätte. Wir wüssten ja nichts von Gott. Wenn er allmächtig ist, kann es kein Wissen um Gott geben, das nicht von ihm autorisiert wird. Jedes Wissen um Gott entstammt also dem göttlichen Willen zur Offenbarung. Wir wüssten nichts von Gott, hätte er sich nicht offenbart, mal ganz klar gesprochen. Wir wüssten nichts von Gott. Das ist wichtig festzuhalten. Und auf dieser Welt, das kann man, glaube ich, überall sehen, gibt es viele Dinge oder viele Schriften, die beanspruchen, eine Offenbarung Gottes zu sein. Nicht wahr? Wir haben ganz, ganz viele Bücher auf dieser Welt, die irgendwie sagen wollen, wir wollen Göttliches oder ich möchte göttliches Wissen weitergeben. Und auch die Bibel, und da sitzen wir alle und wissen das sicherlich schon, auch die Bibel beansprucht, eine Offenbarung zu sein. Sie hat den Anspruch, Offenbarung als Offenbarung verstanden zu werden. Wir haben eben schon die Verse gehört, zum Beispiel 2. Timotheus 3, Vers 16, wo Paulus schreibt über die Schrift, dass sie Gottes Hauch entsprungen ist, dass sie von Gott eingegeben wurde. Und auch Petrus schreibt im Vers, den wir eben gehört haben, im 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21, über die Schriften. Das ist ein Begriff, der das eben das gesamte Alte Testament und im Gesamten die Bibel bezeichnet, dass diese Schriften ja den Ursprung eigentlich bei Gott haben und nicht so sehr im Menschen. Gott ist der wirkliche Ursprung. Es kann keine Offenbarung geben, keine Prophetie entstammt dem menschlichen Denken, sondern Gott hat durch den Menschen hindurch gesprochen. Also können wir festhalten, offensichtlich hat die Bibel schon den Anspruch, Offenbarung zu sein. Und das Neue Testament selbst bezieht sich auch immer wieder auf sich selbst und sagt aus, ja, ich möchte Offenbarung sein. Zum Beispiel zitiert Paulus in einem Brief, dass er tatsächlich direkt Bezug nimmt auf die Evangelien, auf ein Evangelium, und also auf das Evangelium von Lukas. Da zitiert er direkt ein Jesu-Wort aus dem Evangelium von Lukas. Also es gibt sogar im Neuen Testament selbst Bezüge, nicht nur vom Neuen Testament aufs Alte, sondern auch im Neuen Testament selbst sieht man, hier will die Bibel als Offenbarung verstanden werden. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Und ich glaube, dass wenn ein Buch oder irgendetwas anderes den Anspruch hat, Offenbarung Gottes zu sein, dann ist das etwas, wo wir den Glauben schenken müssen. Wir können nicht einfach sagen, ja, dann ist das so, sondern an uns ist es, diese Offenbarung, diesen Offenbarungsanspruch gläubig zu bestätigen oder ihn gläubig anzuerkennen. Das ist das, was wir zu tun haben. Und die Bibel selbst, die berichtet von einem Schlüssel, um vielleicht ein bisschen näher zu verstehen, wieso die Bibel sich als Offenbarung bezeichnet. Gott spricht nämlich in Jesaja 45, berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten? Wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Diese Stelle ist ein sehr interessanter Prüfstein, um so ein bisschen zu erkennen, wie die Bibel selbst Offenbarung erkennen lassen möchte. In diesem Vers heißt es ja, dass Gott die Menschen herausfordert, ja los, berichtet mir und bringt herbei, wer war es, der prophetisch gesprochen hat, könnte man sagen. Wer hat prophetisch geredet? Nur Gott und sonst gibt es keinen Gott. Das heißt, Offenbarung, das Reden Gottes, das charakterisiert sich durch so etwas wie offenbarungswürdiges Prophetenwort, durch Prophetie. Und Prophetie, das wissen wir ja, ist die Vorhersage eines Ereignisses, die dann auch wie beschrieben eintrifft. Und hier liefert die Bibel sozusagen einen Bewertungsmaßstab göttlichen Redens. Wo es echte, erfüllte Prophetie gibt, da hat Gott gewirkt. Und das Buch Daniel ist hier zum Beispiel besonders hervorzuheben, weil im Buch Daniel selbst, im großen Prophetenbuch, lesen wir ab dem Kapitel 11 eine große Geschichtsprophetie. Und diese Prophetie, die reicht von Xerxes dem I. bis zu Antiochos Epiphanes ins Jahr 160 vor Christus. Aber wenn man bedenke, das Buch Daniel ist selbst im Jahr 600 vor Christus geschrieben worden. Das heißt also, hier ist tatsächlich erfüllte Prophetie vorhanden. Zugegebenermaßen in der heutigen Forschung wo die Existenz eines in der Geschichte handelnden Gottes tatsächlich verneint wird, was übrigens keine wissenschaftliche, sondern eine weltanschauliche Entscheidung ist, da wird das Buch so datiert, dass die Prophetie, die in diesem Buch vorliegt, keine mehr ist. Aber wenn man die Befunde im Buch Daniel selbst überprüft, dann stellt sich heraus, ja tatsächlich, Daniel, das Buch Daniel, das ist so um 500 bis 600 geschrieben worden und damit liegt tatsächlich im Buch Daniel echte erfüllte Prophetie vor. Da können wir einen Haken dran machen. Und dann sehen wir auch, ja tatsächlich, der bibeleigene Bewertungsmaßstab göttlichen Redens, und zwar ob echte Prophetie vorliegt, die ist in der Bibel selbst erfüllt. Wir finden biblische Prophetie, erfüllte Prophetie vor. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt in unserer Frage, wie die Bibel verstanden werden möchte. Wir müssen uns da Stück für Stück dran nähern. Wir können nicht einfach reinspringen in das Thema. Lieber langsam und ordentlich. Die Bibel als Offenbarung zu betrachten, gemäß ihres Selbstanspruchs, führt ja aber auch die Kernfrage unserer Arbeit mit sich, und zwar wie denn diese Offenbarung dann verstanden werden möchte. Meine Frage ist die nach der, Vorsicht, Fachwort Hermeneutik. Hermeneutik, merken wir uns, meint grundsätzlich die Kunst des Verstehens. Also wenn ich die Frage nach der richtigen Hermeneutik stelle, dann frage ich eigentlich nach dem richtigen Bibelverständnis. Wie will die Bibel richtig verstanden werden? Und das ist der Kern meiner Predigt. Und wir wollen bei der Frage des richtigen Bibelverständnisses ja auch von der Bibel selbst ausgehen. Das bedeutet, dass wir sie selbst zu Wort kommen lassen und herauszufinden, wie sie verstanden werden möchte. Ist die Bibel Offenbarung? Was ich an dieser Stelle jetzt mal voraussetze, so nach meinem Vorwort, dann sind die Worte dieses Buches nicht primär menschlich, sondern göttlich. Das bedeutet auch, dass die Bibel mit ihren 66 Büchern eine Einheit darstellt. Sie ist eine geschlossene Einheit, denn sie ist als Offenbarung Gottes charakterisiert. Das ist erstmal wichtig. Das bedeutet aber auch, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, wie heute auch gern gesagt wird, sondern dass sie selbst ganz und gar Wort Gottes ist. Dieses Fundament muss unser Forschen nach dem richtigen Verständnis auf jeden Fall haben. Das ist die Grundlage. Und stellt man sich die Offenbarung, also dieses Verständnis der Offenbarung, das richtige Bibelverständnis, wie ein Adder. Es ist wirklich faszinierend. Oh, nein. Daran liegt es ja. Faszinierend. So. Perfekt. Danke sehr. Jetzt sind alle Hürden beseitigt, jetzt muss es besser werden. Stellt man sich die Offenbarung oder unser Bibelverständnis als eine Art Bau, als ein Haus vor, dann bildet dieser Wortgottescharakter der Bibel, dass es Wort Gottes ist, den tragenden Boden. Das muss das Fundament unserer Betrachtung sein. Unser Bibelverständnis muss von diesem Grund her gedacht sein. Es kann gar nicht anders funktionieren. Und auf diesem Fundament der Bibel erwachsen dann sozusagen wie Säulen die Autorität und die Irrtumslosigkeit der Schrift. Folgt mir in meinen Gedanken, das ist wichtig, wir wollen ja sozusagen Stück für Stück uns dem Bibelverständnis nähern. Und diese Autorität und die Irrtumslosigkeit, die erwachsen gleichsam aus der Schrift oder aus der Offenbarung, aus dem Wort Gottes Charakter heraus. Denn das Wort Gottes sagt selbst von sich, dass es Wahrheit ist, dass es durchläutert ist, also rein, und dass es ohne Fehl ist. Es ist tatsächlich irrtumslos. Das lesen wir in Johannes 17, Vers 17, in Sprüche 30, 5 und vielen anderen Stellen. Es ist tatsächlich, die Bibel ist ganz überschwemmt von solchen Wahrheitsbeanspruchungen. Und es hat wirksame Kraft. Es ist ja charakterisiert durch den Ursprung Gottes. Und da wird es genannt, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, brennend wie Feuer, Berge zerschmetternd, und dass es seine Aufgabe erfüllt und nicht leer zurückkommt. Das sind alles Worte, die in der Bibel selbst für das Wort Gottes benutzt werden. Das heißt also, wenn wir Wort Gottes haben, wenn wir ein Wort Gottes haben, dann sind diese beiden Säulen, die Irrtumslosigkeit und die Autorität, wichtig. Tragende Säulen dieses Baus unseres Bibelverständnisses. Heute wird gern versucht, genau diese Säulen so ein bisschen wegzuschneiden von der Offenbarung. Das aber auf Kosten des Offenbarungsanspruches. Ist die Bibel Offenbarung Gottes, dann besitzt diese Offenbarung auch Autorität und Irrtumslosigkeit. Andersherum ist die Bibel weder autoritativ, noch ist sie irrtumslos, dann ist sie auch keine Offenbarung Gottes. Dann verbüßt sie auch ihren Offenbarungsanspruch ein. Das lässt sich gut anhand der anderen Offenbarungen feststellen, die Gott uns gegeben hat, zum Beispiel in Person Jesu Christi. Jesus ist ja auch tatsächlich die leibhaftige Gottesoffenbarung hier auf Erden. Und an Jesus selbst sieht man auch, Autorität und Irrtumslosigkeit, die sind nicht von einer Offenbarung Gottes zu trennen, gerade von seiner allgemeinen, an jeden gerichteten. Denn Jesus war ohne Sünde, er war ohne Fehl und er lehrte mit Autorität, er lehrte mit Vollmacht. Das ist ganz wichtig festzuhalten, Offenbarung ist nicht zu trennen von Irrtumslosigkeit und Autorität. Und so ist es, diese Stützen, diese Säulen der Schrift sind Autorität und Irrtumslosigkeit. Darauf reite ich jetzt mal wieder rum, damit das klar wird. Und wie bereits erwähnt, wird heute vermehrt, auch in evangelikalen Kreisen, die wir ja sind, diese Irrtumslosigkeit auch in Frage gestellt. Und es besteht ja auch kein Zweifel daran, das möchte ich auch sagen, dass es ja kleinere Fehler im Prozess des Kopierens und Abschreibens der Manuskripte gab. Doch die Urquellen, also das, was die Autoren der Bibel selbst handschriftlich aufschrieben, das ist tatsächlich vollkommen irrtumslos und rein vom Heiligen Geist eingegeben. Und aufgrund der guten Überlieferung der Bibel, zum Beispiel hat das Neue Testament ja über 5000 Fragmente und damit das bestüberliefertste antike Werk, können wir heute sicher sein, dass wir annähernd das in Händen halten, was die Autoren damals aufgeschrieben haben. Und übrigens, wenn wir über Irrtumslosigkeit sprechen, dann gilt das nicht nur für die Originalmanuskripte, es gilt nicht nur für größere Sinneinheiten der Bibel, nicht nur für die allgemeinen Gedanken, die es uns mitgibt, sondern für jedes Wort. Das ist auch heute gern umstritten, aber Jesus selbst versteht unter der Offenbarung als kleinste denkbare Einheit den Buchstaben. Das sagt Jesus ja, und es soll nicht ein Jota, noch ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Die Offenbarung oder die kleinste Einheit der Offenbarung, wenn man das sozusagen auseinandergliedern möchte, dann ist die kleinste Einheit der Offenbarung für Jesus der Buchstabe. Und darum sollten wir auch nicht zögern, das so anzuerkennen. Und wenn wir über das richtige Verständnis der Bibel nachdenken, dann ist die Irrtumslosigkeit für uns ein Hinweis, dass wir dem Text mit einem Grundvertrauen begegnen können. Vertrauen in die Aussagen des Textes wird hier deutlich für uns. Und das ist ein wichtiger hermeneutischer Schlüssel, also ein wichtiger Schlüssel, um zu fragen, wie die Bibel verstanden werden will. Ein erstes Prinzip, das die Bibel selbst für ihr Verständnis nennt. Und die Autorität auf der anderen Seite weist dann auf ihren Urheber hin, auf Gott. Da schreibt der Chronist, um uns so ein bisschen mehr in die Autorität Gottes hineinzuführen, schreibt der Chronist, er ist es, der spricht, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Herr, dein ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Und so schreibt es der Chronist sehr passend und finde ich auch sehr, sehr deutlich machend, wie sehr Gottes Autorität hier durch die Bibel auch deutlich wird. Für unser Bibelverständnis bedeutet das wiederum, dass die Bibel eine Deutungs- und auch eine Meinungshoheit besitzt. Zu jeder Zeit ihrer Existenz. Paulus sagt nicht umsonst über sie, nützlich ist sie zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn die Bibel nicht einen Meinungs- oder einen Deutungsanspruch über alle anderen Autoritäten dieser Welt hätte, dann könnte sie nicht nützlich zur Lehre sein, zur Überführung und Zurechtweisung. Doch zeigt sich die Autorität der Schrift nicht nur in ihrem absoluten Anspruch gegenüber weltlichen Autoritäten. Sie ist im Hinblick auf Zeit und Raum auch ultimativ, könnte man sagen. Die Schrift hat nämlich den Anspruch, über ihre direkte Empfängerschaft hinaus Geltung zu besitzen. Die Autorität der Schrift ist zeitlich und auch räumlich über jede andere Macht erhaben. Das heißt, die gilt auch uns. Versteht ihr? Wenn die Autorität auch über Zeit und Raum hinweg die gleiche bleibt, dann gilt die Bibel auch uns, genauso wie damals. Das drückt Jesus ganz gut aus, und er spricht es mit den Worten des Propheten Jesaja. Da sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Es hat einen ewigen Bestand, ewige Geltung dann auch. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger weiterer Punkt für das richtige Bibelverständnis, von der Offenbarung her gedacht. Die Autorität der Bibel ist auch auf uns und auch für unsere Zeit hin bezogen absolut. Die Worte, die wir lesen, die waren nicht nur für die damaligen Empfänger gedacht und nicht nur für die damaligen Empfänger, Wort Gottes, sondern auch für uns. Das klingt trivial, es klingt irgendwie so, als wissen wir, ja, das wissen wir ja irgendwie schon, aber doch ist es ziemlich entscheidend, in unserer Hermeneutik, in unserem Bibelverständnis, genau von diesem Punkt, diesem Verständnis des allgemeinen Anredens, des allgemeinen Anspruches auf Verständnis, auf Anrede auszugehen. Jeder Mensch, auch wir hier im Raum, sind gemeint, wenn die Bibel etwas sagt. Und ein weiterer wichtiger Punkt in unserem Bau ist der Offenbarungs- und heilsgeschichtliche, so habe ich den genannt, Rahmen, den die Bibel selbst bildet, in die die Bibel hineingeschrieben ist. Folgt mir weiter. Wir können feststellen, dass eine geschichtliche Entwicklung in der Bibel vorhanden ist oder in ihr beschrieben wird. Zum Beispiel heißt es am Anfang des Hebräerbriefs, wenn wir direkt mit den ersten Worten einsteigen, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Dieser Anfang des Hebräerbriefs, der macht deutlich, dass eine Entwicklung in der Heilsgeschichte stattfindet. Zuerst die Propheten, dann im Sohn. Aber dieser Vers zeigt auch, dass die Offenbarung mit Christus, mit Jesus Christus, ein Ende findet. Sie hat am Ende dieser Tage geredet im Sohn. Die Offenbarung hat sozusagen ein Dach. Das ist so verdeutlicht worden. Auf jeden Fall, sie hat ein Dach. Und die abgeschlossene Heils- und offenbarungsgeschichtliche Entwicklung in der Bibel, die zeigt sich auch anhand der vielen Bezüge, die wir im Neuen Testament auf das Alte Testament finden. In den Evangelien lesen wir immer wieder, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, wir lesen immer wieder, damit erfüllt werde, was geschrieben steht. Es ist immer dieser Anspruch, vom Neuen Testament aufs Alte zu schließen. Das Neue Testament erklärt das Alte. Damit tritt das Neue Testament auch als Deutungsinstanz auf, und zwar des Alten Testaments. Nicht umsonst beschreibt der Autor des Hebräerbriefs die Satzungen, also die Gesetze und die Vorschriften des Alten Testaments und des Alten Gesetzes als ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Erst durch die Offenbarung des Neuen Testaments wird die Offenbarung des Alten Testaments verständlich, da das Alte Testament auf das Neue Testament hinstrebt. So schreibt Paulus hier auch etwa über das AT. Alles dies aber widerfuhr jenen, also den Leuten aus dem Alten Testament, als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Hier lassen sich gleich mehrere hermeneutische Prinzipien aus dieser Beobachtung schließen. Erstmal finden wir, dass die Offenbarung von NT, also vom Neuen Testament her, verstanden wird. Die Offenbarung ist aber auch fortschreitend. Das heißt, Gott offenbart sich Stück für Stück und wird vom Ende her verständlich. Gott offenbart sich nicht plötzlich und erschöpfend wie in einem Eimer, den man ausgibt, sondern so Stück für Stück. So wie die Bibel auch eben in einen geschichtlichen Rahmen hineingeschrieben ist mit 66 Büchern, die von einer Heilsgeschichte zeugen, die stattgefunden hat und stattfindet. Und dieses, dass sie nicht plötzlich und erschöpfend offenbart wird, das zeigt sich genau in diesen Dingen. Und die Offenbarung ist mit Jesus zu einem Abschluss gekommen. Das bedeutet für uns und für unser Verständnis, sie ist genug, sie ist ausreichend. Petrus schreibt das mit schönen Worten. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So schreibt es Petrus. Finde ich sehr passend. Aber die Offenbarung, das dürfen wir auch nicht vergessen, das kommt auch durch, wenn wir uns diesen offenbarungs- und heilsgeschichtlichen Rahmen ansehen. Die Offenbarung will auch in ihrem jeweiligen kulturellen Rahmen verstanden werden. Der menschliche Mitautor muss mit in den Blick genommen werden. Nicht umsonst waren es Menschen, die die Offenbarung geschrieben haben. Nicht umsonst sagt zum Beispiel Petrus von Paulus, dass der Paulus, wenn er die Briefe schreibt, mit einer ganz eigenen Weisheit geschrieben hat, obwohl die Briefe oft schwer zu verstehen sind. Das ist eigentlich ganz lustig, dass er das so schreibt. Aber das zeigt, hier liegt ein bisschen eine persönliche Note des Autors drin, wenn Gott durch einen Menschen schreibt. Da ist auch der Autor mit in den Blick zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir sehen, dass immer wieder diese inneren Bezüge stattfinden, dann sehen wir das auch zum Beispiel, wenn Lukas in seinem Evangelium am Anfang schreibt, dass er sich bemüht hat, alles genau und ordentlich aufzuschreiben. Das heißt, hier spielt auch die Kultur, hier spielt auch der Charakter des Autors eine bedeutende Rolle in unserer Frage nach dem richtigen Bibelverständnis. Das will berücksichtigt werden. Genauso muss aber auch jedes Buch der Bibel hinsichtlich seiner Gattung verstanden werden. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, der Spruch, wenn jemand einem eine Grube gräbt, fällt er selbst hinein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, jemand eine Grube graben, aber ich weiß nicht, ob ihr alle dann auch hineingefallen seid. Also dieser Spruch, der stimmt nicht grundsätzlich, sondern prinzipiell. Man kann diesen Spruch nicht auslegen wie einen Lehrbrief, der sagt, immer wenn jemand eine Grube gräbt, dann fällt er immer selbst hinein. Immer so. Und zwar wortwörtlich, er muss eine Grube graben. Jede Gattung möchte verstanden werden, wie sie verstanden werden möchte. Ein Psalm, der will wie ein Gedicht verstanden werden und nicht wie ein Lehrbrief des Paulus. Wichtig also zu achten, wie will hier was verstanden werden. Doch nicht nur wird das Alte Testament durch das Neue Testament verständlich, was wir ja festgehalten haben, sondern auch die Schlüsselgestalt, die Schlüsselperson Jesus steht im Mittelpunkt der Offenbarung. Jesus spricht in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Das heißt, das Alte Testament, das zielt auch auf Jesus ab. Die Zentralgestalt, diese Zentralfigur, das Ziel der Offenbarung ist eben Jesus Christus. Und Petrus schreibt dazu in einem längeren Absatz, der das Vorhergesagte nochmal schön auf den Punkt bringt. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, also das Alte Testament, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er sie auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeit danach bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist. Wieder sehen wir Charakter der Bibel oder des Verständnisses, das Alte deutet auf das Neue hin, das Neue Testament. Das Neue Testament erklärt das Alte Testament und die Schlüsselfigur steht im Mittelpunkt, Jesus Christus. Ja, das ist, wie soll man sagen. Und das ist ebenfalls eben ein wichtiger hermeneutischer Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Bibel, die Bibel selbst nennt. Und Christus bildet das Ziel und auch den Mittelpunkt der Offenbarung. Und wir haben schon jetzt allerlei Prinzipien gesammelt, das ist auch wichtig und richtig, die Bibel eben selbst zur Verfügung stellt. Doch eines fehlt noch, ein ganz wichtiges, das oft vernachlässigt wird, und zwar der Heilige Geist. Und da möchte ich einen längeren Absatz vorlesen aus dem Korintherbrief, weil Paulus das wirklich tollen Worten, er hat wirklich tolle Worte, das muss man sagen, schön deutlich macht. Da lese ich jetzt vor, 1. Korinther 2, Vers 10 und folgende. Da schreibt er so passend, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches bedeuten. Ein natürlicher Mensch aber, der nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Heilige Geist, der ist unerlässlich für das richtige Bibelverständnis. Das ist absolut wichtig. Wir können den nicht auslassen. Denn die Offenbarung ist göttlichen Ursprungs. Und wie Paulus sagt, kann ein natürlicher Mensch gar nicht verstehen, was der Geist Gottes uns mitzuteilen hat oder was er uns mitzuteilen möchte. Wir haben den Geist Gottes und können damit tatsächlich verstehen, was Gott uns auch ganz individuell in der Bibel mitzuteilen hat. Ganz wichtig. Da schreibt Johannes, Evangelist, schreibt, und ihr, das ist eine Frage, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. So sagt es Johannes in seinem Brief. Merken wir das? Hier geht es darum, klare Sache, der Geist, der beurteilt, der führt uns ins Verständnis hinein. Doch vergessen wir den Gegenpol dazu nicht, den möchte ich auch vorlesen, wieder Johannes. Oder besser gesagt Jesus, der im Johannesevangelium spricht. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen. Oh, ich habe den Text verloren. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkünden. Das heißt, der Heilige Geist, den brauchen wir, um die Bibel zu verstehen, aber gleichzeitig ist der Heilige Geist an die Offenbarung angeschlossen. Das heißt, der Heilige Geist wird durch die Offenbarung zu uns sprechen. Er wird der Offenbarung nicht widersprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder mal mitbekommen habt, es treten immer wieder Menschen auf, die behaupten, der Geist hätte ihnen bestimmte Lehren mitgegeben oder geoffenbart. Zum Beispiel, es gibt ja wirklich Lehren so allerlei, so wie wenn gesagt wird, Jesus, den braucht man nicht zur Errettung, oder wenn man Christ wird, dann wird das Leben super und voller Wohlstand, und wenn man keinen Wohlstand hat, dann glaubt man nicht richtig. Also das sind alles so Irrlehren, und diese Irrlehren, die werden oft dadurch charakterisiert, dass diese Menschen sagen, ja, das habe ich durch den Geist empfangen. Aber wichtig ist, der Heilige Geist, der lehrt in Übereinstimmung mit der Schrift. Der lehrt in Übereinstimmung mit der Schrift. Denn, so hat er es ja selbst gesagt, er redet nicht von sich aus, sondern was er von Jesus hört, also was er hören wird, das wird er reden, von Gott her. Die Offenbarung, das ist der Prüfstein. Und wo wir feststellen, dass wir eine Weisung empfangen, die der Schrift widerspricht, wirkt nicht der Geist Gottes. Das ist wichtig. Halten wir mal fest, dass die Prinzipien, die wir jetzt zum Verständnis der Bibel gesammelt haben, die sind gestützt und begrenzt durch die Autorität und die Irrtumslosigkeit der Schrift. Die müssen erhalten bleiben. Das heißt, das gesamte System des Verständnisses der Bibel muss in sich ein geschlossenes, optimalerweise logisches System sein. Und so entstammen sie der Schrift, sie kommen aus der Schrift, wir haben das jetzt gerade ja sozusagen lang und breit uns mal diese hermeneutischen Prinzipien angesehen, sie entstammen der Schrift und widersprechen ihr nicht. Darauf müssen wir achten, wenn wir auslegen. Und jetzt haben wir ein recht gutes Bild von den Prinzipien, die sehen wir auch jetzt an der Wand hier. Es sind allerlei Prinzipien, die die Bibel selbst nennt, um sie zu verstehen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir können uns ja mal ein paar umkämpfte Themen ansehen, die im Lichte der Bibel vielleicht mithilfe dieser Prinzipien gelöst oder besser gesagt verstanden werden können, je nachdem. Und da habe ich mir gedacht, ein wirklich umkämpftes Thema ist die Frauenlehre. Jetzt drehen alle durch. Ich hätte auch die Frage nehmen können, ob Männer beim Gebet heilige Hände heben sollen, aber ich habe mir gedacht, sonst schlaft ihr ein. Also nein, ein bisschen Spannung macht ja wach. Also nehmen wir uns mal dieses Themas kurz an, einfach zu gucken, wie funktionieren diese hermeneutischen Prinzipien, die die Bibel selbst zur Verfügung stellt. Also gerne wird mit Hilfe der Methode kultureller Relativierung von der beschränkten Geltung dieses Lehrverbots ausgegangen. Man geht davon aus, dass das Bildungsniveau oder der Bildungsgrad der Frau damals zu gering sei, um zum Lehrdienst qualifiziert zu sein. Das ist sozusagen ein kulturelles Argument, das hier benutzt wird. Das gesagt so, damals war die Frau nicht sozusagen qualifiziert, heute ist sie es. Also der Grund für das Lehrverbot fällt heute weg, denn heute ist die Frau sozusagen gebildet und nicht wie damals. Doch jetzt muss ich jetzt fragen, sozusagen von der Bibel ausgehend, ist das der Grund für das Lehrverbot? Also wie geht die Bibel damit um? Und grundsätzlich auch die Frage, ist kulturelle Relativierung in der Bibel überhaupt zulässig? In Anbetracht der zeitlosen Autorität der Bibel, also ein hermeneutisches Prinzip, können wir einerseits sagen, dass die Bibel gar nicht relativiert werden kann, denn sie ist ja sozusagen zeitlos gültig. Auf der anderen Seite, wieder ein hermeneutisches Prinzip, auf der anderen Seite muss die kulturelle Situation in den Blick genommen werden. Und weil sich von der kulturellen Situation ja Begriffe und, ich weiß nicht, auch so Umstände des Schreibens und so etwas ergeben und erklären lassen. Wichtig. Doch darf, und das ist so jetzt sozusagen auch aus dem hermeneutischen Prinzip geschlussfolgert, darf diese kulturelle Ebene, die eines der vielen Aspekte des Verständnisses darstellt, nicht die Autorität selbst untergraben, denn die Autorität selbst ist ja, wie wir sehen, eine feste Säule des gesamten Verständnisses. Das heißt, sie trägt und stützt den Bau, den wir das Verständnis der Bibel nennen. Sieht man sich also jetzt mal wieder die Begründung des Lehrverbots der Frau an in der Bibel, dann heißt es dort, ich lese vor, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Paulus begründet diese Lehre also nicht auf einem zur damaligen Zeit kulturell effektiven, kulturell wirksamen Argument, wie etwa der Bildungsgrad der Frau. Das hätte er ja anführen können im Argument. Oder sagen, die sind noch nicht sozusagen noch nicht im Kopf, also im Sinne von, also sie haben noch nicht genug Bildung genossen, sondern er begründet das mit der Schöpfungsordnung, die ja auch an anderer Stelle, zum Beispiel im 1. und 2. Korintherbrief in den Kapitel 11, als Begründung für Lehren nutzt. Nach unseren hermeneutischen Regeln ist die Schöpfungsordnung, die die Bibel hier anführt, ein über die Zeit oder durch die Bibel hindurch zeitlich unbegrenztes Prinzip, eine zeitlich unbegrenzte Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Praktisch gesprochen hat die Schöpfungsordnung damit höhere Autorität als moderne oder antike oder wie auch immer geartete Geschlechterrollenbilder. Da die Schöpfungsordnung als Wort Gottes an jeden Menschen Autorität besitzt. Und weil die Schöpfungsordnung ja selbst zum Beispiel der Schöpfung entnommen ist von Paulus, trägt die Schöpfung als einer Handlung Gottes, die in der Bibel beschrieben wird, ja selbst das Prinzip der Ordnung mit sich. Und dann kann man klar sagen, die Schöpfung und das in ihr steckende Prinzip ist keine Kulturfrage. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, denn wir glauben an die Schöpfung durch Gott und nicht durch eine Schöpfung durch das Nichts oder durch die Notwendigkeit. Kulturell lässt sich natürlich, um jetzt sozusagen den Aspekt der kulturellen Beurteilung mit einfließen zu lassen, kulturell lässt sich die Frage sicherlich stellen, zum Beispiel also die Situation auch näher untersuchen, um festzustellen, was zum Beispiel das Lehren im Kontext meint. Aber aufgrund unseres Prinzips der Autorität und der allgemeinen Gültigkeit über Zeit und Raum hinweg und weil die Schrift als Wahrheit, also als irrtumslos verstanden werden will, kann sie hier nicht kulturell relativiert werden. Übrigens, überhaupt kulturelle Relativierung setzt ja einen Gedanken, kurzer Exkurs, einen kleinen Gedanken einer kulturellen einer kulturellen Fortentwicklung voraus. Aber das ist ein humanistischer, aber kein biblisches, kein christliches Denken, sondern ein humanistisches Denken. Die Bibel selbst bildet das Fundament und sie sagt von sich aus, dass der Mensch sich nicht kulturell weiterentwickelt. Wir lesen immer wieder dieses, es wird in den letzten Tagen wie in den Tagen Noahs sein. Es klingt eher nach einem Rückschritt als nach einer Fortentwicklung. Wir müssen sehen, die Bibel will auch nicht durch unsere Kultur kritisiert werden, sondern die Bibel will unsere Kultur kritisieren. Das ist ihr Anspruch als autoritatives Wort zu jeder Zeit und in jedem Raum. Wenn überhaupt, um das Thema jetzt so ein bisschen umzulenken, wenn überhaupt, kann höchstens das kulturell relativiert werden, was die Bibel selbst als ein kulturell wirksames Argument deutlich macht. Wenn zum Beispiel Petrus schreibt, dass wir dem König oder den Statthaltern untertan sein sollen, dann wäre hier die Frage, wie wir das kulturell deuten. Wir können ja nicht einfach sagen, ja, wir haben keinen König und wir haben auch keinen Statthalter, dann gilt das uns nicht. Sondern wir haben beides. Wir haben die kulturelle Ebene in unserem hermeneutischen Prinzip und wir haben die Autorität in unserem hermeneutischen Prinzip. Das heißt, hier gibt es Arbeit zu machen. Wir müssen uns fragen, wie können wir den allgemeinen Anspruch der Autorität der Bibel an uns befolgen, und gleichzeitig den Vers nicht einfach aufgrund seiner kulturellen Unwirksamkeit auf uns wegstreichen. Wir könnten zum Beispiel sagen, ja, hier möchte Petrus in unserer Kultur sagen, wir sollen unserer Regierung hörig sein oder uns der unterordnen. Das wäre eine Möglichkeit. Und die Bibel hat eben den Anspruch, zu jeder Zeit Autorität zu sein. Und das muss auch in unserer Auslegung vorkommen. Das muss sich in unserer Auslegung spiegeln. Gewisse Unsicherheiten bringt das ja sicherlich mit. Also wir sind immer wieder darauf, ja, dazu aufgefordert, der Bibel diese Autorität einzuräumen in unserer Auslegung und nicht auszuspielen gegen andere Prinzipien. Und es gibt ja noch viel mehr Stellen, die so gewisse Unsicherheiten mit sich bringen in der Auslegung. Also zum Beispiel die Frage nach der Kopfbedeckung, nach der Werksgerechtigkeit, nach dem Zungenreden oder so etwas. Und ihr könnt ja mal selbst versuchen, mit Hilfe der hermeneutischen Prinzipien, also mit Hilfe der Prinzipien, die Bibel selbst zur Verfügung stellt, mal zu fragen, wie können wir diese Fragen, die die Bibel selbst aufwirft, lösen in unserem Bibelverständnis. Aber wie sieht es eigentlich mit den Problemen des Anfangs aus? Vielleicht erinnern wir uns hoffentlich wieder hier an Pergament und Mantel. Also sollen wir das nun bringen, dem Paulus oder nicht? Wir haben jetzt ja ein paar hermeneutische Prinzipien gesammelt, vielleicht können die uns helfen, vielleicht darauf eine Antwort zu finden, wie wir damit umzugehen haben mit solchen Stellen. Also wir erinnern uns, wir haben ja zwei Stellen betrachtet ganz am Anfang. Einmal haben wir das mit dem Mantel und dann diese andere allgemeinere Anrede. Beides Mal richtete sich aber an die Privatperson Timotheus. Der eine Vers lautet: Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Und du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Anhand des Prinzips der Autorität der Schrift gelten beide Verse uns gleichsam. Beide. Müssen wir erstmal festhalten, weil die Bibel Autorität hat. Aber wir dürfen auch die kulturelle Situation jetzt nicht vernachlässigen. Wir müssen uns diesen Versen eben auch auf dieser Ebene nähern. Und da stellen wir fest, es handelt sich um einen Brief, den Paulus ungefähr um 66 nach Christus an Timotheus geschrieben hat. Und auf der anderen Seite ist es eben auch ein allgemeines Gotteswort an uns alle. Komplex, würde ich sagen. Da sehen wir uns einer komplexen Mischung gegenüber. Aber jetzt so ein bisschen betrachten wir das mal näher. Also im Gegensatz zum ersten Vers, wo es ja im Gegensatz zum zweiten Vers, besser gesagt, wo ja eine allgemeine Anrede da war mit dem sei nüchtern, in allem ertrage Leid und sowas, geht es im ersten Vers mit dem Mantel ganz zentral um einen Auftrag, der an eine spezielle Person gebunden ist, also an Timotheus. Und der zweite Vers, der ist ja allgemeiner formuliert, er gilt ja primär Timotheus, das können wir feststellen, aber er ist eben auch an jeden gerichtet, der sozusagen das Amt des Timotheus auch bekleidet. Denn es gilt ja Timotheus in einer Amtssituation, weil Timotheus ja selbst in Ephesus gerade ist und dort in der Gemeinde ganz zentral mitarbeitet. Das heißt also, wir müssen darauf achten, wie können wir diesen Vers auf uns übertragen und gleichzeitig die Aspekte, die Bibel selbst liefert, mit einarbeiten. Die Anweisung, du aber sei nüchtern in allem, trage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbring deinen Dienst, ist ja nicht zentral davon abhängig, Timotheus zu sein. Ist ja nicht zentral davon abhängig. Ganz im Gegenteil ist aber die andere Anweisung mit dem Mantel recht zentral davon abhängig, Timotheus zu sein. Man könnte sagen, nichtsdestotrotz ist diese allgemeine Anweisung an Timotheus persönlich zu ihm ein autoritatives Gotteswort an uns. Und wie der Inhalt des Verses, auch wenn er nicht wortwörtlich umsetzbar ist, weil Paulus schon tot ist, so hat doch die Bibel trotzdem den Anspruch des allgemeinen Gotteswortes und damit auch den Anspruch, dass wir diese Verse irgendwie umsetzen. Zum Beispiel, das wäre jetzt mein Lösungsvorschlag, wäre es möglich, diesen Vers als ein aufopferndes Verhalten gegenüber Geschwistern in Nöten oder in Leiden umzusetzen, wenn wir nicht praktisch das tun können, was die Bibel hier direkt fordert. Diese Kombination aus einer geschichtlichen Situation auf der einen Seite und der absoluten Autorität der Bibel auf der anderen Seite zeigt hier, dass Verse überhaupt, egal wie kompliziert oder wie seltsam sie sind, verstanden werden können, auch wenn sie vielleicht nicht wortwörtlich umgesetzt werden können. Das ist natürlich jetzt kein Freibrief für uns, die Inhalte der Bibel nach Gutdünken umzuändern, wie sie uns gerade passend erscheinen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Bibel immer noch absolute Autorität bis ins kleinste Wort hinein ist und der überragende Teil des Neuen Testaments auch für uns tatsächlich wortwörtlich umsetzbar ist, auch wenn wir sie kulturell analysieren und auseinandernehmen. Zum Beispiel, ob die Aufforderung an die Gemeinde von Kolosse, den Brief, den sie erhalten haben, von Paulus auch der Gemeinde in Laodicea vorzulesen, oder die Bestellung von Grüßen an Tryphäna und Tryphosa aus der Römerbrief, seltsamer Name, zu verlesen oder diese eben sozusagen zu geben, weiterzureichen. Das alles gilt eben aufgrund des Gotteswortcharakters auch uns. Die Bibel hat uns Prinzipien bereitgestellt, die auch persönlich an uns sich richten. Und wir müssen gläubig fragen, wie wir diesen Gotteswortanspruch auf uns ja geltend machen können. Dieser Predigt wollte ich aufzeigen, jetzt komme ich wirklich zum Schluss, wollte ich aufzeigen, dass die Bibel selbst Prinzipien liefert, mit deren Hilfe wie sie verständlich ist. Auch problematische Stellen, es gibt ja durchaus viele problematische Stellen, können mit Hilfe der Bibel selbst gelöst werden. Ganz wichtig. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben den Heiligen Geist, der uns die Bibel aufschließt. Wir sind in der Lage dazu. Und in unserer Zeit, in einer Zeit, die voller Kritik an einer irrtumslosen und autoritativen Bibel ist, erscheint es uns, oder mir wenigstens, umso wichtiger, nochmal deutlich zu sein, dass die Bibel als das zu nehmen ist, was sie sich selbst versteht, und zwar als ein Wort Gottes an uns. Und dieses Wort bleibt bestehen, es überdauert die Zeiten, es richtet sich an jeden von uns hier im Raum und es ist nicht durch moderne Deutungen zu relativieren. Ich möchte euch ermutigen, an der Wahrhaftigkeit der Bibel festzuhalten, auch wenn unser Zeitgeist uns durchaus da drängeln mag. Vertrauen wir dem Wort Gottes mehr als relativistischen Bemühungen. Damit möchte ich schließen. Ich bete noch. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast und für den Heiligen Geist, den du uns gesendet hast, damit wir dein Wort verstehen können. Und vielen Dank, dass dein Wort auch gleich uns das Prinzip mitgibt, wie wir es verstehen sollen. Wir wollen uns deinem Wort annehmen und es befolgen. Und ich danke dir dafür. Amen.